Frieden kann so vieles bedeuten. Das hat Helga in ihrer Predigt Anfang Januar so ein bisschen aufgemalt, so ein großes Panorama dessen, was Frieden alles bedeuten kann. Und heute geht es um den Frieden mit der Schöpfung. Es geht darum, wie wir mit der Natur umgehen. Es geht darum auch konkret um unsere Beziehung zu den Tieren, zur Beziehung zu wilden Tieren, zu Haustieren, Nutztieren. Und ich möchte anfangen mit einer kleinen Geschichte. Eine Geschichte aus meiner erweiterten Familie. Denn ich habe einen Cousin, der wohnt in Rheinland-Pfalz in einem kleinen Weiler. Also so eine Ansammlung von vielleicht acht Häusern. Das waren früher mal vier Höfe. Und der hält sich zwei Kühe, die jedes Jahr immer einen Kalb bekommen. Oder manchmal auch drei, also Kühe und drei. Also auf jeden Fall, er hat so ein paar Tiere, auch ein paar Hühner. Und jedes Jahr wird eins von diesen Kälbern geschlachtet. Und dann, an Silvester, lädt er alle Nachbarn von diesem kleinen Dorf, von diesem Weiler, lädt er ein, um mittags um 12 bei ihm Würstchen zu essen. Und die Würstchen sind eben jene Würstchen, die aus diesem Kalb, was da geschlachtet wurde, hergestellt wurden, gemetzelt wurden. So. Und mein Cousin ist da als Sohn eines Bauern so ganz unbedarft vielleicht, denn diese Würstchen heißen dann immer nach dem Kälbchen. Also das Kalb hat einen Namen und so heißen dann auch die Würstchen. So, also letztes Jahr gab es Paula-Würstchen an Silvester. Und ich sehe schon, für manche von euch ist das auch nicht so einfach. Und genauso ging es auch dort den Nachbarn. Also der ist eine Familie, die haben drei Kinder. Und als die gehört haben, da gibt es Paula-Würstchen. Und als die gehört haben, das ist dieses Kalb, das wir da auf der Weide gesehen haben, mit dem wir gespielt haben, da konnten die diese Würstchen nicht essen. Da war klar, das wollen sie nicht essen. Ne? Und dann ist die Mutter los in den Supermarkt und hat im Supermarkt Würstchen gekauft und hat die Würstchen mitgebracht zum Grillen und hat dann die Supermarktwürstchen gegrillt. Ich weiß nicht genau, mein Cousin war dann auch so ein bisschen persönlich angekratzt, das verstehe ich dann wiederum nicht, weil man muss es ja seinen Gästen auch irgendwie recht machen, also letztlich ist es auch egal, aber ne, dieses, also auf der einen Seite dieses Tier, wo es so eine freundschaftliche Beziehung gab. Und dann nehmen sie aber lieber so eine, diese Paula, die ist immerhin auf einer Weide aufgewachsen, ne? Die hat ein Jahr gelebt, aber hatte vielleicht das schönste Leben, was es für ein Kälbchen in Deutschland fast gibt. Und dann ist es eben sozusagen seiner Bestimmung entsprechend geschlachtet worden. So ist es mit vielen Tieren, die in Deutschland leben, die leben, damit sie irgendwann geschlachtet werden. Und ja, es war ein Rind, also leg mich jetzt nicht auf irgendwelche Kleinigkeiten da fest. Ich bin Theologe und kein Bauer. aber stattdessen haben sie dann diese Würstchen gegessen aus dem Supermarkt, wo sie nicht wussten, wo dieses Tier herkam. Ne? Also ob das irgendwie sein Leben in irgendeinem dunklen Stall verbracht hat mit hunderten von anderen Tieren. Dann ist es vielleicht irgendwo mit einem Lastwagen irgendwo hingebracht worden, wo hunderte von Tieren dann an so einem Fließband geschlachtet wurden. So, was ist besser, was ist richtig? Ich erzähle die Geschichte, um zu zeigen, dass unser Verhältnis zu den Tieren irgendwie gebrochen ist. Es ist gebrochen. Auf der einen Seite sind uns die Tiere so lieb, dass wir sie bei uns zu Hause wohnen haben, dass es eigentlich Familienmitglieder sind, dass es Freunde von uns werden können. Und auf der anderen Seite nutzen wir Tiere aus oder zwingen sie zur Arbeit oder essen das Fleisch. Zur Zeit von Jesus, da wohnten die Tiere oft noch mit den Menschen in einem Haus. Denn die haben so spartanisch da gelebt, es gab oft nur einen großen Raum, wo die wohnten. Und in diesem Raum gab es sozusagen einen Teil, der so ein bisschen aufgemauert war, der einen festen Boden hatte, einen gemauerten Boden. Da haben die Menschen so gelebt, da war eine kleine Feuerstelle. Und das war sozusagen Wohnzimmer und Schlafzimmer in einem. Tagsüber wurde da gelebt und abends wurden dann die Matten ausgerollt und dann hat die Familie da geschlafen. Und an dem anderen Teil vom Raum, da war sozusagen nur festgestampfter Lehmboden. Da standen die Futtertröge für die Tiere und da haben die Tiere gewohnt. Da war sozusagen diese Trennung, so von heute haben wir diese Haustiere, die wir in unseren Betten schlafen lassen, die kriegen vielleicht noch anderes Futter, aber sind uns schon sehr nahe. Und auf der anderen Seite die Nutztiere, die vielleicht fern irgendwo am Ende der Stadt wohnen, von denen wir gar nicht wissen wollen, wo sie eigentlich wohnen oder was mit denen passiert, aber wir wollen denen ihre Sachen essen. Und zur Zeit Jesu und vielleicht auch noch vor 50 Jahren, ne, in Deutschland, oder vielleicht habt ihr selber das noch erlebt als Kinder, dass man, also die Tiere, die man nachher eben geschlachtet hat, mit denen hat man noch zusammengelebt auf dem Hof. Das war irgendwie selbstverständlich.
Gibt es im Schwarzwald immer noch.
Und nicht nur im Schwarzwald. Also, damals hat man das irgendwie zusammengebracht. Auf der einen Seite eine irgendwie persönliche Beziehung zu dem Tier zu haben und auf der anderen Seite dasselbe Tier dann eben, so wie die Paula, dann eben dann doch zu schlachten oder das dann auszunutzen, sage ich mal. Vielleicht gab es auch eine Zeit, da konnten die Menschen gar nicht anders, als die Tiere auch auszunutzen. Denn was hätten denn die Menschen in einer Zeit, wo es noch keine Technik gab, was hätten sie denn ohne die Arbeitskraft der Tiere gemacht? Oder in einer Zeit, wo es sozusagen noch keine vollen Supermarktregale gab, was hätten sie denn ohne die Tiere gemacht? Also ohne das, was sie sozusagen von denen nehmen und sich von denen ernähren können. Und damals war das ja auch so, dass du wirklich noch jedes letzte Sehnchen und alles vom Tier noch verwendet hast, weil du einfach so wenig hattest, dass du wirklich alles gebraucht hast, um davon zu leben. Und heute ist es seltsam, dass diese Tiere, zu denen wir ein persönliches Verhältnis haben könnten, dass die in irgendwelchen Fabrikhallen oder Tierfabriken verschwinden, irgendwo am Rand der Stadt, und wir gar nicht wissen, wie es da überhaupt in diesen Ställen aussieht. Und vielleicht wollen wir es gar nicht wissen, weil dadurch irgendwie ganz deutlich werden würde, es, also mit den Tieren, das ist einfach ein gebrochen, das ist zerbrochen, unser Verhältnis irgendwie mit denen. In der Natur ist es ja so, auch die Tiere untereinander haben ein zerbrochenes Verhältnis. Also es gibt Tiere, die dienen als Nahrung für die anderen Tiere. Es gibt die Raubtiere, die holen sich die Grasfresser zur Beute. So hat die Natur das irgendwie eingerichtet. Und das Besondere an der Natur ist, dass es irgendwie eine Art von Kreislauf entstanden ist. So dass es, obwohl die einen Tiere die anderen fressen, gibt es nicht auf einmal ganz viele von diesen wenigen Raubtieren und ganz wenige von den Grasfressern, sondern irgendwie ist dieses Gleichgewicht so gestaltet, dass sich alles immer wieder erneuert und alles sich irgendwie im Gleichgewicht hält. Also das Verhältnis ist gestört, aber es bleibt irgendwie im Gleichgewicht, auch wenn die einen die Beute der anderen sind. Und vorher haben wir jetzt schon diesen Text gehört. Irgendwann gibt es eine Zeit, da wird diese Beziehung wird auf einmal ungestört sein zwischen den Tieren. Es wird eine neue Zeit kommen, eine vollendete Schöpfung. Da wird etwas Neues passieren in der Natur, wie wir sie kennen. Alles beginnt mit dem Kommen des Messias. Ein Spross wächst aus dem Baumstumpf Isais. Ein neuer Trieb schießt hervor aus seinen Wurzeln. Isai, das war der Vater von dem König David. Und der König David ist ja so eine Lichtgestalt in der Geschichte des Volkes Israel. Der hat nicht nur das Volk gesammelt, der hat es auch so zum Lobpreis gegenüber zum einen Gott geführt. Und deswegen soll der Messias auch aus eben genau dieser Linie kommen, von Isai und David her. So, das als Erklärung für dieses Isai, für diesen Stamm, aus dem dieser neue kleine Spross wächst. Der Spross wächst eben aus dieser Tradition des zu sich zu Gott hinwendens, egal was man selber verbrochen hat, und sich auf Gott verlassen, so wie eben David damals, der große König. Aber das, was hier vom Messias erzählt wird, ist allgemeiner. Es ist sowas wie, der Messias ist sowas wie der neue Mensch Gottes. Es ist ein Mensch, der entsprechend der Berufung Gottes in Gottes Geist lebt. Und Jesus war der eben der Erste. Er war der erste neue Mensch, er war der große Bruder. Und dann, ihm nachfolgend, kommen dann die kleinen Geschwister. Und da kommen dann schon wir ins Spiel. Also wenn es im 8. Kapitel des Römerbriefs heißt, wo ich vorher vorgelesen habe, dass alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, Gottes Söhne und Töchter sind, dann ist das genau dieser Zusammenhang. Es war erst Jesus und dann kommen wir in der Nachfolge von Jesus. Wir sind die Miterben von Christus, steht da. Christus ist der erste neue Mensch und wir folgen ihm nach. Und was von diesem neuen Menschen gilt, das steht dann im Buch des Jesaja. Da heißt es, ihn wird der Herr mit seinem Geist erfüllen. dem Geist der Weisheit und Einsicht gibt, der sich zeigt in kluger Planung und in Stärke, in Erkenntnis und Ehrfurcht vor dem Herrn. Gott zu gehorchen ist ihm eine Freude. Er urteilt nicht nach dem Augenschein und verlässt sich nicht aufs Hörensagen. Den Entrechteten verhilft er zum Recht, für die Armen im Land setzt er sich ein. Seine Befehle halten das Land in Zucht, sein Urteilsspruch tötet die Schuldigen. Gerechtigkeit und Treue umgeben ihn wie der Gürtel, der seine Hüften umschließt. Wenn also der Messias kommt und mit ihm so alle Menschen, die dem Messias nachfolgen, dann beginnt eine neue Zeit. Dann beginnt der Frieden Gottes. Also wir als Nachfolger, und er hat schon sozusagen angefangen, als Christus gekommen ist, und jetzt leben wir in dieser Zwischenzeit, denn wir wissen ja, jetzt ist also alles so ganz erlöst, sind wir halt doch noch nicht. Und die Schöpfung ist eben auch noch nicht ganz erlöst. Es ist alles angesetzt, das Essen steht schon auf dem Herd, aber es ist noch nicht fertig gekocht. So ist das mit dem Frieden Gottes auch. Er ist noch nicht ganz fertig, sondern er wartet noch auf uns. Und von dieser Erwartung her leben wir. Wir leben nicht sozusagen von einem romantischen Bild eines Paradieses in der Vergangenheit, wo wir wieder hingehen, sondern wir warten auf das, was in der Zukunft alles Neues passieren wird, was der Frieden Gottes alles mit der Schöpfung anstellen wird. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich mache mir das immer klar, ich rede mir das selber zu Hause auch ein und dann denke ich wieder, ach, wir sind so kleine Menschen hier und so eine kleine Gemeinde und Gottes Söhne und Töchter, das ist alles echt eine ganz schön große Nummer. Aber irgendwo hat alles Große mal klein angefangen. Und in all unserer Trägheit, in all unserer Unvollkommenheit und in all unseren Wünschen und Sehnsüchten dürfen wir das trotzdem annehmen, diese Berufung Gottes. Und dürfen uns darauf verlassen, dass Gottes Geist uns auch leitet. Es wird ja Erstaunliches geschehen. So erstaunlich, wie das im Buch Jesaja steht. Wenn der Frieden Gottes nämlich da ist, dann ist dieses Verhältnis der Tiere ungestört. Dann wird der Wolf beim Lamm zu Gast sein, der Panther neben dem Ziegenböckchen liegen. Gemeinsam wachsen Kalb und Löwenjunges auf. Ein kleiner Junge kann sie hüten. Die Kuh wird neben dem Bären weiden und ihre Jungen werden beieinander liegen. Der Löwe frisst dann Häcksel wie das Rind. Der Säugling spielt beim Schlupfloch der Schlange. Das Kleinkind steckt die Hand in die Höhle der Otter. Niemand wird Böses tun und Unheil stiften. Auf dem Zion Gottes heiligen Berg. So wie das Meer voll Wasser ist, wird das Land erfüllt sein von Erkenntnis des Herrn. Der Text entfaltet eine Vision von Gottes Frieden. Und was passiert so, ganz salopp gesagt, die Fleischfresser sind zu Grasfressern geworden. Ne? Der Bär weidet jetzt mit der Kuh auf der Weide und frisst da seine Portion Gras, der Löwe teilt sich mit dem Rind das Heu. So. Die Beutetiere müssen keine Angst mehr haben, denn die höchstens davor, dass sie ihnen jetzt das Gras wegfressen und das Heu. Aber davor, dass die Löwen jetzt auf einmal dass sie von einem Löwen gerissen werden, das muss das Rind jetzt nicht mehr fürchten. Also dieses Bild, was da gezeichnet wird, ist auch übertragen gesprochen, es ist wie in Gottes neue Welt, da werden die Mächtigen neben den Schwachen liegen und die Schwachen müssen keine Angst vor der Macht und Stärke eben dieser Leute haben. Was hat diese Friedensvision mit unserem Umgang mit der Schöpfung zu tun? Also wir können es erstmal weiterspinnen, dieses Bild, und sagen, unter uns Menschen, da gibt es Raubtiere. Da gibt es Menschen, die machen sich andere Menschen zur Beute. Und in Gottes neue Welt, da wird es nicht mehr so sein, sondern da werden diese Raubtiere zu Grasfressern geworden sein. Da wird ihnen die Macht und die Stärke genommen und da müssen die Schwachen keine Angst mehr haben. Da müssen diejenigen, die heute um ihr Recht kämpfen, die müssen keine Angst mehr haben, dass sie ihr Recht auch bekommen. Da müssen die um Aufmerksamkeit, die Aufmerksamkeit eigentlich brauchen in unserer Gesellschaft, die müssen das nicht mehr einfordern, weil das ihnen ganz selbstverständlich zugeeignet wird. So, es wird eine neue Zeit sein. Auf der anderen Seite müssen wir auch sagen, wenn wir auf die Schöpfung gucken, unter uns Menschen sind nicht nur einige wenige Raubtiere, sondern wir Menschen sind alle irgendwie Raubtiere in dieser Welt. Also so wie wir eben die Schöpfung ausnutzen, so wie wir sie uns nutzbar machen, So wie wir uns die Welt zur Beute machen, indem wir Rohstoffe abbauen, indem wir Regenwälder roden, so sind wir alle Menschen sind irgendwie Raubtiere. Und deshalb muss es in Gottes neuer Welt ja dann so sein, dass alle Raubtiere, auch wir alle Menschen irgendwie gezähmt worden sind. Die Fleischfresser essen nur noch Gras. Und deshalb muss ich jetzt auch nochmal ganz konkret fragen, ob das wirklich heißen soll, soll das wirklich heißen, dass wir kein Fleisch mehr essen sollen? Also wenn doch der Frieden Gottes, wenn diese Situation so ist, dass da die Raubtiere zu Grasfressern sind und wir Menschen zu den Raubtieren gehören, wäre es dann nicht konsequent zu sagen, wir hören jetzt schon auf, Fleisch zu essen? Weil wir dann dem Frieden Gottes sozusagen einen roten Teppich ausrollen? Ihr lacht da alle schon so, ne? Weil ihr riecht schon so, was hier auf dem Herd steht, ne? Da steht der Grünkohl und der Pinkel auf dem Herd, ne? Und deswegen wisst ihr schon alle, also das kann heute nicht die Lösung sein in der Predigt, ne? Das kann heute nicht die Lösung sein. Heute nicht. Ich habt ihr schon ganz richtig gemerkt, ne? Da seid ihr einfach schon weiter als ich. Aber ich komme trotzdem darauf zurück, weil eins ist ja schon sicher. In Gottes neuer Welt, da werden keine Tiere mehr geschlachtet, ne? Und da wird auch kein Fleisch mehr gegessen. Und deswegen, um sozusagen das schon vorwegzunehmen jetzt, denke ich schon, dass wir so konkret das Wort Gottes auslegen dürfen, dass wir sagen, also wir sollten jetzt nicht Unmengen von Fleisch verdrücken. Also wenn wir wirklich den Frieden Gottes in dieser Welt einen Weg bahnen wollen, dann sollten wir uns auch in dieser Frage versuchen, Maß zu halten und weniger Fleisch zu essen. Fleisch zu essen von Rindern, die ein glückliches, in Anführungszeichen, glückliches Leben haben. Wir müssen nicht alle zu Vegetariern werden und Veganern. Weil manchmal kann es ja vielleicht für das Klima und die Welt sogar besser sein, wenn wir ein bisschen Fleisch essen, anstatt von einem Kilo Avocados, die einmal um die Welt geflogen sind und für die Regenwald gerodet wurde. Aber auch sozusagen dieser Teil unseres Lebens, der hat etwas damit zu tun mit dem Frieden Gottes. Deshalb das richtige Maß finden. Weniger Fleisch essen. Schauen, woher das Fleisch kommt. Und vor allen Dingen hier in der Gemeinde diejenigen respektieren, die auf Fleisch ganz verzichten. Die wirklich so konsequent sind und sagen, wir essen in diesem Leben schon kein Fleisch mehr, weil wir wissen, im kommenden Leben gibt es auch kein Fleisch. Da gibt es was ganz anderes. Lasst uns gemeinsam den Frieden suchen und ihm nachjagen. Dieses Wort jagen, also das ist ja die Jahreslosung für dieses Jahr, dieses Wort jagen, das passt irgendwie zum Frieden nicht, dieses Wort, ne? Und ich habe auch nochmal in der Bibel nachgeguckt, dieses Wort taucht immer dann auf, wenn die einen Menschen von anderen verfolgt werden, ja? Das heißt verfolgen, jemanden verfolgen, so kriegerisch, so um ihn dann abzumurksen. Das heißt dieses Wort nachjagen. Es ist ein kriegerisches Wort. Und ich denke, das taucht hier in unserem Kontext auf, weil es eben doch einen gewaltfreien Kampf braucht, um den Frieden Gottes zu verwirklichen. Den Frieden, der kostet was, den gibt es nicht einfach so umsonst. Der braucht ein gewisses Maß an Anstrengung. Und dann, wenn wir bereit sind, diese Anstrengung auf uns zu nehmen, dann kommt etwas vom Frieden Gottes auf uns zurück. Deshalb lasst uns die Schöpfung respektieren, denn da in der Schöpfung begegnet uns Gott. Lasst uns Maß halten in unseren Essgewohnheiten, denn dadurch kann der Frieden einziehen. Und lasst uns in allem auf Gott und seinen Geist vertrauen, denn Gott nimmt uns so an, wie wir sind. Und jetzt guten Appetit und Amen. Und einen Moment der Stille.